Hier wird gerade eine Geschichte nach der anderen gedroppt. Ich drück mal auf Aufnahme. Aljoscha?
Diese Geschichte von dem Manager von Prince, der nachts um 4 irgendwie einen Anruf kriegt von Prince und irgendwie verschlafen ans Telefon geht und Prince aus dem Tonstudio anruft, I need a camel.
Warum?
Es ist morgens um 4. Ja, ich brauche halt jetzt ein Kamel. Wenn ich jetzt ein Kamel brauche, dann make it happen.
Ich habe letztens ein Babykamel gestreichelt.
Ist das jetzt schon die Anmoderation? Ja,
es ist immer noch nicht die Anmoderation. Wir fangen jetzt mal an. Und los.
ARD Sounds.
Hallo, wie schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei KI und jetzt. Ich freue mich heute ganz besonders auf die Folge und auf unseren Gast Andreas Loff, denn ich muss sagen, ich bin Fan. Warum? Dazu gleich mehr. Erstmal stellen wir uns wie immer kurz vor. Ich bin Simin Sadeghi, Journalistin und Moderatorin beim Saarländischen Rundfunk und mir gegenüber...
Und ich bin Aljoscha.
Genau, virtuell.
Aljoscha Burchert, Wissenschaftler am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz.
Und wir sind perfekt darin, uns ins Wort zu fallen.
Wie bitte?
Was? Wie geht's dir, Aljoscha? Du bist munter.
Ich bin munter und wir haben ja heute eine klare Rollenteilung. Du hast ja im Urlaub das Buch von Andreas, über das wir heute sprechen wollen, auch gelesen. Ich hatte keinen Urlaub und ich muss mich gar nicht naiv stellen als jemand, der das Buch noch nicht ganz gelesen hat, denn es stimmt. Und ich habe aber angefangen zu lesen und es hat mir wirklich großen Spaß gemacht, schon bis da, wo ich gekommen bin. Und insofern freue ich mich jetzt auch mega auf die Folge heute.
Genau, die Genese war so, ich habe mir das zum Urlaub gekauft, habe es dann schon mal mit in den Flieger genommen und als wir gelandet waren nach 4 Stunden, hatte ich es schon fast durch und habe sofort Aljoscha geschrieben, den müssen wir unbedingt einladen in unseren Podcast. Wir reden von Andreas Loff und sein Buch »Das geht nicht mehr weg«. Warum? Wollen wir ihn unbedingt einladen? Warum habe ich gesagt, müssen wir das unbedingt machen? Denn dieses Buch ist quasi das Buch zu unserem Podcast. Warum das so ist, darüber sprechen wir jetzt in dieser Folge. Es geht nämlich unter anderem darum, dass wir uns alle an KI und künstliche Intelligenz gewöhnen müssen. Aber das Besondere in diesem Buch ist, dass es nichts glorifiziert, nichts verteufelt, aber trotzdem mit der Aussage, Leute, gewöhnt euch mal dran. KI ist gekommen, um zu bleiben. Und es ist auch eine Ermutigung drin, und zwar habt Freude daran, KI zu benutzen.
KI und jetzt, der Podcast, in dem KI auf Alltag trifft.
Aber erstmal fürs Protokoll stellen wir dich vor, Andreas. Schön, dass du heute unser Gast bist. Du erreichst ein Millionenpublikum in sozialen Netzwerken und zeigst, dass man mit KI auch Schabernack treiben kann. Du bist Podcaster, Buchautor und KI-Experte, so nennen dich auf jeden Fall immer wieder Menschen. Und heute bist du unser Gast. Herzlich willkommen, Andreas Loff.
Vielen Dank für die Einladung. Also ich habe so viel noch zu sagen zu dem, was ihr gerade gesagt habt. Also erste Frage, 4 Stunden liest du sehr schnell, weil es ist nicht so dünn, das Buch. Also ich habe mir echt Mühe gegeben.
Ja, da hast du recht. Ich kann wirklich sehr schnell lesen. Über 200 Seiten hat dein Buch. Warum wolltest du es unbedingt schreiben?
Es ist ein bisschen auch aus Wut entstanden, der Naivität gegenüber oder dem Unwissen gegenüber, ja, die KI bringt uns um. So, also Daniel Kukultayo mit seinem 2027-Szenario, was er jetzt auf 2030 erweitert hat, das sind ja alles Modelle und das weißt du, Aljoscha, da kannst du ja reingucken und sagst, ja, da sind so viele Wenn-Dann-Voraussetzungen drin, wenn ein Staat wie die USA all seine Energiereserven zusammennimmt und einfach nur in KI steckt, dann könnte man eine Superintelligenz schaffen. Also die Angst.
Vor wie vielen Jahren war diese Fry und Osborne-Studie, die komplette Arbeitslosigkeit praktisch heute wahrscheinlich schon vorhergesagt hätte, auch nicht eingetreten?
Nee, das ist halt wirklich. Und aber Angst klickt halt sehr gut. Das ist das Schöne, sieht man an Spiegeltiteln. Macht die KI uns dumm? Wo ich sagen muss, anscheinend ja, denn sonst wäre es nicht zu diesem Titel gekommen.
Habe ich auch im Urlaub gelesen. Da stand wirklich gar nichts drin.
Das Schlimme an diesem Diskurs, ja klar, was du sagst, natürlich, es gibt, müssen wir aufpassen und uns genau überlegen, was wir tun. Aber wenn wir, sagen wir mal, mit diesem generellen lieber nicht investieren, lieber nichts machen, lieber erstmal beobachten. Also wenn wir mit dieser Grundhaltung vorgehen, dann schaufeln wir halt unser ökonomisch und wissensmäßig und in jeder Hinsicht unser eigenes Grab. Das ist eben das Problem. Ja? Man muss es gut machen, man muss es sich gut überlegen, das ist ja alles völlig klar. Aber nichts tun ist halt im Moment wirklich brandgefährlich.
Na, das ist ja so ein bisschen wie mit jeder Infrastrukturtechnologie, denn KI sehe ich als Infrastrukturtechnologie und deswegen muss ich auch immer bei KI-Experte, muss ich immer so ein bisschen schmunzeln, nur weil ich einen Föhn, einen Toaster und eine Bohrmaschine bediene, bin ich ja kein Stromexperte. Also
dann möchte ich mit eine Idee an dir ausprobieren. Man baut ja staatlich oder nicht staatlich Infrastrukturen auf, wenn man meint, man bräuchte sie. Man sorgt dafür, dass jeder Elektrizität hat in Deutschland, Recht auf Telekommunikation, Recht auf Fernsehen. Wir haben einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk aufgebaut, weil wir meinten, Leute sollten an Informationen und Meinungsbildung kommen. Wir haben Büchereien aufgebaut, weil wir meinten, Leute müssten an Bücher kommen und Lehrmittelfreiheit in der Schule. Schülerinnen und Schüler kommen an Bücher ran. Sollten wir nicht KI in diese Reihe stellen und sagen, wir müssen da irgendwie für sorgen, dass die Leute eine Grundversorgung kriegen?
Hundertprozentig, also das schreibe ich auch in meinem Buch.
Ich wollte gerade sagen, aber so weit ist Aljoscha noch nicht gekommen.
Aber es ist halt wirklich, wo ist meine Volks-KI? Warum haben wir nicht eine europäische KI? Warum muss ich amerikanischen Unternehmen, die auf Kommerz aus sind, mit dem Wissen der Menschheit, warum haben kommerzielle, kapitalistische Systeme dieses Wissen der Welt und der ganzen Menschen genommen? Und ich muss dafür, weiß ich gar nicht, $21 im Monat zahlen, damit ich das benutzen darf. Das ist ja Quatsch. Und da müsste sich Europa und allem voran natürlich auch Deutschland einigen, dass wir so eine Infrastruktur den Menschen zur Verfügung stellen. Damit es auch sich nicht nur einfach Menschen leisten können, die gerade jetzt $21 übrig haben. Also ich zahle weit mehr für alle KI-Tools, die ich benutze.
Also für Studentinnen oder Studenten wäre das jetzt nicht so leicht möglich zu sagen, ich bilde mich optimal für mein Leben aus, indem ich mal eben 500 € im Monat für Probeabos zahle.
Ja, 500 € ist aber auch ein bisschen viel, muss man einfach mal so sagen. Das ist auch hier ein bisschen eskaliert bei mir teilweise. Ich habe das schon wieder runtergefahren, aber es ist ja das Nächste, dass ich auch, wenn ich jetzt im Arbeitsleben stecke und mich weiterbilden möchte, dass ich natürlich mich privat weiterbilden kann, aber dann muss ich das Geld in die Hand nehmen. Und auch da fordere ich eigentlich mal eine Initiative zum staatlich geförderten Selbststudium. Dass man einfach sagt, okay, ich möchte meine Skills verbessern und zwar nicht mit diesen üblichen, ich besuche einen Kurs, wo mir jemand ChatGPT erklärt und der nimmt 4.000 € dafür und man kann sich das alles selber beibringen. Und die Informationen sind frei. Man muss einfach nur die Zeit dazu haben und das Geld, um die Abos abzuschließen.
Du hast in deinem Buch sehr viele unkonventionelle Ideen, wie wir auch mit KI in eine gute Zukunft gehen. Darüber wollen wir später auch noch sprechen, aber fangen wir doch vielleicht mal ganz vorne an. Dein Buch heißt Das geht nicht mehr weg, KI und die Welt von morgen. Warum war es dir ein Bedürfnis, das schon mal auf dem Cover klarzustellen?
Na, das geht nicht mehr weg. Könnte auch ein Buch über Geschlechtskrankheiten sein. Wurde mir als erstes mal gesagt. Aber wir waren relativ schnell bei dem Titel und damit zu sagen, so egal was ihr macht, also man kann sich jetzt entscheiden, ja, ich möchte ohne KI leben und ich möchte dann nichts mit zu tun haben, das kann man machen. Man kann auch ohne Smartphone leben. Man muss halt nur zum Bahnhof laufen, um sich ein Ticket zu kaufen und in vielen Städten gibt es das schon auch gar nicht mehr.
Ja, und teilweise kann man ja aber auch im Beruf ohne Smartphone, kann ich jetzt zum Beispiel nicht überleben. Jetzt nicht, weil ich Anrufe kriege oder sonst wie, sondern schlichtweg Zwei-Faktor-Authentifizierung. Ich kann meine E-Mails nicht mehr abrufen auf meinem Computer bei der Arbeit und ich denke, so wird es ja auch irgendwann kommen. Also es bringt ja nichts, wenn man sagt, ich stecke den Kopf in den Sand, so wie es ja jetzt viele noch gerne machen wollen.
Und der Titel heißt eben auch, die Abstimmung darüber ist gelaufen, ob KI jetzt kommt oder nicht kommt. Ja, also jetzt müssen wir uns damit beschäftigen, wie sie kommt, wie wir sie nutzen, wo wir sie nicht nutzen. Das sind jetzt die entscheidenden Fragen, nicht ob die gut oder schlecht ist und ob wir sie wollen oder nicht wollen.
Und das Schöne ist, wir Menschen entscheiden das. Das ist ja das Schöne auch und das... Wir in demokratischen Prozessen da vielleicht ein bisschen langsamer sind als vielleicht in China, wo dann einfach die Partei entscheidet, wir machen das jetzt so oder wir gehen links rum oder rechts rum. Es ist auch so ein kleiner Appell dazu, dass wir Menschen uns da Gedanken drüber machen müssen und zwar schnell.
Ja, und wie man sich auch Gedanken drüber machen kann, da hast du auch einige Vorschläge. Aber es wird generell ja sehr viel seit ungefähr, würde ich jetzt mal sagen, 2-3 Jahren in der Masse über KI gesprochen. Wie würdest du sagen, wovon ist der Diskurs getrübt? Also ich immer, wenn ich mit Menschen spreche, ist dieses, ich habe da auch ein bisschen Angst vor und hier wird Panik gemacht, da wird Panik gemacht, aber die wenigsten verstehen es so richtig oder haben auch Lust, es zu verstehen, außer so ein paar Neugierige.
Ja, also das ist natürlich die Masse an der einerseits Doomsday-Propaganda, wenn ich das mal so nennen darf. Und da ist das große Problem, wenn man als Mensch denkt, die Welt geht sowieso unter, dann muss ich ja auch gar nichts mehr machen. Das ist natürlich die Absolution zum Nichtstun und Entscheidungen treffen. Und das andere sind natürlich die Szenarien, die dann jetzt aufkommen, dass es halt so viel und so einfach funktioniert. Ne? Also das Thema Grog auf Knopfdruck, Leute in Bikini darzustellen. Natürlich machen das Menschen und in dem Fall zu 99,9% Männer. Und dass man die Plattformen und die Gesetze daran anpassen muss, das haben wir einfach verpennt. Und natürlich macht das Menschen Angst. Wenn sie auch hören, dass Arbeitsplätze verloren gehen oder wenn sie sehen, dass Jobs halt verloren gehen. Das ist, natürlich haben Synchronsprecher Angst, dass Hollywood irgendwann entscheidet, die Originalstimme von Tom Cruise zu nehmen und die halt einfach Deutsch sprechen zu lassen. Und die Maßnahme, die sie als erstes gemacht haben, ist, eine Petition unterschreiben zu lassen vom Volk für mehr menschliche Stimmen in Filmen, wo ich sage, die Entscheidung trifft ja nicht das Volk, sondern eine Excel-Tabelle in Hollywood. Hm. So, warum, wenn ihr euch schon organisiert, dann denkt mal über Lizenzmodelle eurer tollen Stimmen nach und schlagt das den Studios vor.
Und fragt die Leute, ob sie bereit sind, mehr zu zahlen für eure tollen Stimmen.
Ich kann jedem Synchronsprecher nur empfehlen, sich mit den Systemen auseinanderzusetzen, weil ein ausgebildeter Sprecher, ich mache Hörspiele übrigens mit KI-Systemen, die es sonst nicht gegeben hätte. Da wäre kein Budget für Sprecher gewesen, das ist für eine Podcast-Produktion, so ein ganz kleines 3-Minuten-Bit, da wäre kein Budget gewesen für Sprecher. Ich baue das, aber ich merke, dass ein Sprecher viel besser beschreiben kann, wie diese Stimme sich verändern soll, weil mir einfach die Worte dafür fehlen. Ich habe das Fachwissen nicht zu erklären, was die Stimme machen soll. Und deswegen ist ein ausgebildeter Sprecher viel qualifizierter, diese Systeme zu bedienen, als ich.
Da ja wieder dieses beschäftigt euch damit, anstatt, wie man das viel, wenn es um künstliche Intelligenz geht, egal in welchen Bereichen, dieses nein, 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 besser soll es überhaupt gar nicht über uns kommen und es soll schön alles so bleiben, wie es ist. So.
Ja, aber man kann ja keine Mauer aufbauen, nee, und sagen, eben. Wir machen jetzt, es gibt ich glaube, das ist eine Doku, die ist 2,5 Jahre alt vom ZDF, die hieß das KI-Manifest. Mhm. Vier Filmschaffende werden das erste Mal konfrontiert, was KI in der Zukunft bringen wird. Und das ist so spannend, weil die haben sich noch nie damit beschäftigt und sind wirklich teilweise überrascht davon, was in der Zukunft passieren wird. Und die sollen dann ein Manifest schreiben und da schreiben sie, wir brauchen erstmal eine Pause. Wir müssen alle erstmal überlegen. So. Und dass die Technik einfach weiter rauscht und man in seinem Herrschaftswissen so sicher war in den Geschäftsmodellen und Beziehungen, viel über persönliche Beziehungen und ich arbeite mit diesen Menschen, die das können, die Special Effects können, 3D können und wir bleiben in diesen Bereichen. Das ist natürlich ein wahnsinniger Angriff darauf, dass plötzlich jemand wie ich um die Ecke kommt und irgendwie einen Film machen kann. Da bin ich oft der Feind.
Aber ich sage auch oft was, wenn ich mit Leuten spreche, was an deinem Buch rauskam. Die Frage, kann KI Recht sprechen, kann KI Patientinnen behandeln, kann KI synchron sprechen? Die Antwort ist immer ja, ja, ja. Können KI-Systeme? Klar. Das ist ja nicht die Frage. Das interessiert eigentlich. Diese Frage braucht man so nicht mehr zu stellen. Die Frage ist, wollen wir, dass KI-Systeme Recht sprechen? Wollen wir, dass KI-Systeme Patienten behandeln? Wollen wir, dass KI-Systeme unsere Filme synchronisieren? Und darüber können wir dann reden. Und wenn nein, dann reden wir über Quoten oder reden wir darüber, unter welchen Bedingungen, wie du gesagt hast, wo brauchen wir das als Hilfe, als Unterstützung für Low-Budget-Produktionen? Wo wollen wir es nicht? Wie viele Synchronsprecherinnen oder Ärztinnen oder Richterinnen oder so brauchen wir und wollen wir uns leisten? Können wir die irgendwo entlasten? Aber dann sind wir im Gespräch. Dann sind wir in der Gestaltung der Zukunft und nicht in so einem, ne, was kann die?
Es gibt ja aber noch eine neue Angst. Und zwar, gerade wo du Medizin ansprichst, die Angst ohne KI. Ich möchte nicht mehr nur auf 40 Jahre Expertise von einem Arzt mich verlassen, wenn ein System gleichzeitig den Hautkrebscheck machen kann. Ich möchte nicht mehr die KI-Systeme bei meinem Zahnarzt vermissen, die einfach sagt, hast du dir den Zahn mal angeguckt im Röntgenbild? Ich vermute, hier ist zu 60% eine Entzündung drin. Und wenn ich Kinder hätte und denen einen Uber rufe, um die irgendwo hinzuschicken, dann gucke ich mir das Auto an und sage, es wäre ganz schön, wenn es automatische Bremssysteme hätte. Ob das jetzt ein KI-System ist, das Bremssystem ist nochmal davon abgelöst. Aber deswegen, es gibt halt ein paar Dinge, wo man plötzlich auch sagt, ja, also wenn du mit Leuten sprichst, sagt, ja, ja, das in der Medizin super, dass das jetzt ist, aber hier das mit den Synchronsprechern, das, ganz und anders. Genau da müssen wir eben in den Dialog.
Da denke ich mir immer, hier in Saarbrücken haben wir ein Uber.
Ich dachte, einen Synchronsprecher.
Ein Auto. Gut,
man kann jetzt inzwischen bei, also Uber, ich wollte hier jetzt auch, es gibt auch andere Autounternehmen. Wir sind öffentlich-rechtlich, ne? Wir müssen jetzt zwei andere nennen.
Mindestens mal
und
drei.
Und zwar kann man auch mit
Taxi, Saarbrücken.
Drive Now, Taxi Saarbrücken.
Ich weiß gar nicht, ob sie gibt im Fahrrad.
Und irgendjemand hat mal so schön gesagt, wenn du zu deinem Arzt oder deiner Ärztin gehst, die Güte von den Ärzten ist ja so normal verteilt. Das heißt, du hast 50% Chance, dass deine Ärztin besser ist als der Durchschnitt und du hast 50% Chance, dass deine Ärztin schlechter ist als die Durchschnitt der Ärzte. Ist halt so.
Und dann muss der Arzt oder die Ärztin ja auch noch genug Zeit haben, um da genug drauf zu gucken. Bei dem Personalmangel ist das ja auch nicht mehr so gegeben. Oder das dann irgendwie bei 30 Patienten am Tag auch nicht vergessen. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass ja jetzt gerade bei der Gesundheitsreform vielleicht auch schon so ein bisschen auf KI gesetzt wird. Wenn man da jetzt zum Beispiel sieht, dass Hautkrebsvorsorge, Ärztliche da jetzt auch bald gar nicht mehr mit drin ist. Dass vielleicht schon so ein bisschen die Hoffnung besteht, das kann bald alles irgendwie durch ein paar Fotos oder Ganzkörperscreening mithilfe eines KI-Tools ersetzt werden. Wo wir von KI-Tools sprechen oder ich das gerade erwähnt habe. Du sagst in vielen Podcasts, in denen du zu Gast bist, Andreas, oft, wir sollen nicht über die KI sprechen, die künstliche Intelligenz, sondern wir sollen die einzelnen Tools benennen. Warum sagst du das immer wieder?
Ja, also das ist natürlich das Problem, dass in dem Moment, wo man sich nicht damit beschäftigt, aber überliest, die KI macht das, die KI macht jenes, die KI bringt uns um, denkt man, das ist schon ein monolithisches System und die Singularität ist schon da. Und wir sind so ein bisschen geprägt durch Science Fiction, ob es jetzt Terminator ist, wo die KI plötzlich die Menschheit auslöschen möchte, da sofort eine Angst mitschwingt. In dem Moment, wenn mein Vater mich irgendwann fragte, wo finde ich denn die KI, dann dachte er, dass das Ding bei WhatsApp, diese Meta-KI, das ist das Einzige, wo er Zugang zu KI hat. Die Meta-KI wird die Menschheit umbringen. Das Ding, kleine Ding da bei WhatsApp, so wenn er das liest. Und das ist natürlich ein Problem, dass wir lachen jetzt darüber, aber das ist ja das, was es sind halt immer noch. Ich weiß jetzt die Prozentzahlen nicht, aber es sind halt sehr wenige Menschen, die sich wirklich noch im Alltag damit tief beschäftigt haben. Und ich kenne so viele Menschen in meinem Umfeld, die sagen, ja, nee, mache ich später oder sollen andere machen und haben noch nie irgendwas damit ausprobiert.
Warte mal, ob es überhaupt kommt. Das sagen ja viele.
Genau.
Warte mal ab
so.
Und dann gucke ich drauf, wie so die Steuererklärung.
Die auch immer gedacht haben, Google ist das Internet oder Google und der Browser ist alles dasselbe, ist alles das Internet.
Genau, und da erschafft man dann aber diese Angst, ne? Die KI macht das, die KI macht jenes. Und ich finde, die Tools zu benennen, weil ich bohre ja auch nicht mit Strom ein Loch in die Wand. Also das ist wieder Infrastrukturtechnologie, sondern ich nehme eine Bohrmaschine. Mhm. So, ich kann noch sagen, ich habe es mit einem Werkzeug gemacht, so, aber wir benennen da ja auch die Tools so. Und dementsprechend sollten wir das auch versuchen. Ich meine, es gibt inzwischen auch, das schlägt ja total Blüten, hier so eine Computermaus. Ich halte sie mal hoch in die Kamera, kann man beim Podcast natürlich nicht sehen. Es gibt jetzt eine KI-Maus, wusstet ihr das?
Nee. Aljoscha, wusstest du das? Er ist auch überrascht.
Es gibt eine KI-Maus. Weißt du, die wird vermarktet als KI-Maus. Weißt du, was KI an der ist? Die hat einen Knopf. Damit machst du Copilot auf oder ChatGPT.
So wie der Netflix-Knopf auf der Fernbedienung.
Ja.
So, also ich die KI an.
Ja, ich warte darauf, dass es eine Strommaus gibt.
Du verschleierst ja auch die bösen Menschen, die mit KI zum Beispiel mit Deepfakes andere Leute betrügen und so weiter. Wenn du sagst, ja, KI hat mit Deepfakes oder so weiter hier ganz viel Betrug.
Genau.
Du verschleierst ja, dass dahinter Menschen stecken, dass das Kartelle sind, dass das mafiöse Strukturen sind, auch die Plattformen beteiligt sind. Das haben wir in der Folge mit Eckart von Hirschhausen diskutiert, dass das nicht die KI ist, die uns mit Deepfakes fertig machen will, sondern das sind eben die bösen Menschen, die dummerweise, das haben wir auch vorhin schon angedeutet, auch politisch die Leute, die Demokratie gefährden wollen, dass die halt diese Tools halt sehr stark für ihre Zwecke nutzen. Und die Frage ist, wenn wir uns nicht beschäftigen und dem nichts entgegensetzen, dann überlassen wir leider auch den bösen Menschen ziemlich viel Feld.
Sehr schönes Beispiel war, dass Richard David Precht neulich im Podcast Lanz und Precht sagte, die KI überwacht uns im Auto. Dieses System, was guckt, ob wir müde sind. Da durfte ich dann einhaken in meinem Podcast und durfte dann sagen, nein, das ist kein KI-System. Das hat am Anfang der Algorithmus erstmal geguckt, wie lang fährt denn jemand? Das heißt wirklich, wenn du ab 5 Stunden hat er gesagt, so, du kannst ja mal eine Pause machen.
Der lief einfach eine Uhr.
Ja, genau. Als nächstes kam dann irgendwann noch eine Kamera dazu, um zu gucken, ob die Augen sich bewegen und so weiter. Das wird nicht aufgezeichnet. Und ja, vielleicht hat irgendwo heutzutage bei irgendeinem Autohersteller sind diese Systeme trainiert worden mit Bildern von müden Menschen, die gähnen und so weiter, um genauer zu sein und um auch alle unterschiedlichen Gesichter zu erkennen. Der eine trägt eine Brille, der andere trägt keine Brille, der andere hat große Augen, der andere hat kleine Augen. Da kann man mit KI-Training den Algorithmus verbessern, aber da sitzt kein KI-System, was unabhängig davon entscheidet. Also sowas zu sagen, die KI überwacht uns im Auto, großer Schwachsinn.
Ja. Aber ich muss dann jetzt hier auch nochmal eine Lanze brechen für alle, die vielleicht etwas technikfaul sind oder zumindest nicht ganz so technikaffin wie ihr zwei. Das ist ja auch so ein bisschen meine Rolle hier im Podcast, dass ich, sagen wir mal, mich nicht Ewigkeiten schon mit künstlicher Intelligenz und mit EDV, wie wir vorhin so schön gesagt haben. Ich habe
mir aber in der letzten Folge auch EDV erinnert.
Mit EDV beschäftigen. Und das würde ja bedeuten, dass man, also man hat so ein bisschen immer das Bild, wie früher, keine Ahnung, in irgendwelchen Filmen, dass überall Daten über uns gesammelt werden und oben drüber sitzt eine Superintelligenz, die dann alles steuert. So sieht man das in irgendwelchen Sci-Fi-Filmen. Die Datenkrake, genau. Und die sammelt alles und guckt dann, ist Aljoscha im Auto gerade müde oder was passiert eigentlich gerade bei der Arbeit bei Simin oder welches Video hat Andreas wieder hochgeladen und darauf wird dann sofort reagiert und im schlechtesten Fall kommen irgendwelche Konsequenzen für uns dabei raus. Aber es würde ja bedeuten, dass die Leute, die Angst vor KI haben, sich ja erstmal in diese ganzen Tools reinarbeiten müssen. Das heißt, verstehen überhaupt, dass es sowas wie ChatGPT gibt. Okay, das ist noch das Zugänglichste, was du auf der Arbeit mit Copilot machen kannst, wofür du Claude nutzt, wo du Bilder bearbeitest und wie im Auto künstliche Intelligenz funktioniert. Das kann man ja erstmal nicht von jedem voraussetzen, oder?
Nee, das ist schon richtig. Also das muss auch nicht jeder lernen. Ich glaube, dass man sich erstmal mit den Dingen, die einem umgeben auf der Arbeit, also Prozesse, wie kann ich meine Arbeit vielleicht verbessern, egal ob man ein Tischler ist oder ein Florist. Ein Tischler baut ja aber nicht nur Tische. Der muss Holz einkaufen, der muss irgendwo hinfahren, der muss seine Termine hinkriegen, einen Überblick, seine Buchhaltung und so weiter. Der hat ja 10 andere Sachen, in denen er vielleicht irgendwo ein Anwendungsgebiet hat, wo er sich reinfuchsen kann, was ihm auch Spaß macht. Gestaltung. Man kann natürlich auch Möbelstücke vorher gestalten und sagen, wie sehen die aus? Ich glaube, dass es erstmal das Interesse da sein muss, womit möchte ich mich eigentlich beschäftigen. Man muss nicht alles können und nicht jedes KI-System kennen, um damit glücklich zu werden.
Man fängt quasi an, um sich herum zu gucken, vielleicht auch, wo kann künstliche Intelligenz und ein bestimmtes Tool mir was abnehmen, damit ich eine Erleichterung in meinem Leben habe. Aber vielleicht hier und da auch, und da habe ich jetzt gerade schon ChatGPT angesprochen, das war ja für viele so der Anfang, um sich mal ein bisschen auszuprobieren, hier und da vielleicht auch so ein Bild für eine Einladung zu generieren und einfach mal ein bisschen zu gucken, was kann so ein Tool eigentlich und auch einen Spaß am Spielen dort irgendwie hervorrufen und entdecken, oder?
Ja, und vor allen Dingen, man kann zum Beispiel ChatGPT oder Gemini, kann man zum Beispiel auch erzählen, was man macht und sagen, Mensch, in welchen Bereichen könnte mich eigentlich welches System unterstützen? Und dann hat man schon mal ein sehr intelligentes Googlen. Da kommt auch viel Quatsch bei rum. Und auch das, da waren wir auch nochmal bei der Propaganda. Die Tagesschau hat das gemeldet, 47% der Antworten von ChatGPT sind fehlerhaft. Mhm. Das Beispiel war, das wusste nicht, wer der aktuelle Papst ist. Mhm. Wenn man sich das Modell angeguckt hat, dann steht da ganz offen drin, trainiert mit den Daten von 2024. Da lebte der alte Papst noch. Was mir gefehlt hat, war nach dieser Tagesschau-Meldung einfach, und jetzt bleiben Sie einfach dran, jetzt kommt das gute alte Telekolleg, wir erklären Ihnen jetzt, wie Sie das vermeiden können, indem Sie einfach dahinter schreiben, wer ist der aktuelle Papst, bitte recherchieren und ich zeige Ihnen jetzt mal, wie Sie ChatGPT mit dem freien Internet verbinden.
Ich kann auf unsere Folge von wirklich, die ist jetzt schon ein bisschen länger her, da haben wir nämlich auf eine der Studien zu dieser Fehlerquote von ChatGPT, Gemini und Co. geguckt, auf eine seriösere, die von den europäischen Rundfunkanstalten erhoben wurde, kann man nochmal nachgucken bei uns mit dem Titel Lügen unsere Chatbots uns an? Da haben wir das nämlich komplett einmal auseinandergenommen.
Ach schön, das höre ich mir definitiv an, weil ich da immer wieder, also da gehen wir ja immer wieder an diese Grenze, wenn man über KI spricht, sagt, ja, es halluziniert ja nur.
Aljoscha, du hast so dein Ich-will-was-fragen-Gesicht.
Ja, ich weiß auch nicht, das Problem ist die Frage, was bringt mir dieses Wissen zu sagen, ich habe jetzt ein System, ja, wir sind jetzt im Jahr 3 nach generativer KI, ja, und da gibt es noch ein paar Kinderkrankheiten, ja, da kommt mal eine Zahl falsch raus, da werden E's mal nicht richtig gezählt, was sagt uns das jetzt? Das sagt uns, klar, wir müssen aufpassen, mit den Ergebnissen umzugehen, da können jede Menge Fehler drin sein, dafür hilft es, aber sich jetzt darüber diebisch zu freuen. Meine Fünfjährige kann auch nicht die E's in Erdbeeren zählen, aber das erzähle ich dir nicht. Das ist uns klar, dass sie das nicht kann. Das hat die nicht gelernt.
Manche erzählen das.
Aber in zwei Jahren kann sie es.
Ja, also es ist natürlich auch schön. Man sucht natürlich immer das Haar in der Suppe. Das kenne ich ja auch. Ich hatte früher einen Vortrag, den halte ich so nicht mehr, der hieß, aber die Hände kann sie noch nicht so gut. Weil das war immer so das Erste, was Leute gesagt haben, wenn ich über bildgenerierende KI gesprochen habe. Ist ja, und meistens waren es von Leuten, die noch nie irgendwas damit gemacht haben, aber sie hatten das so gehört, dass es 6 Finger gibt. KI-Systeme können sehr gut Hände inzwischen. Und ja, es geht auch immer noch mal was schief, aber dazu müsste ich jetzt ausholen, wie kompliziert eigentlich Hände auf Bildern sind.
In der Kunstgeschichte, beziehungsweise in der Kunst selber, sind ja auch die Hände immer die Königsdisziplin.
Klar,
dass man da andere Maßstäbe setzt, ist ja auch ein bisschen unfair.
Caspar David Friedrich hat deswegen Leute gerne von hinten gemalt, weil er die Hände nicht so gut konnte.
Genau das.
Aber viel schöner ist eigentlich auch immer noch die Diskussion gewesen, warum denn KI die Buchstaben und Wörter nicht so gut kann. Sondern sagt, ja, okay, man muss, Schrift ist relativ schwierig in Worten zu erklären. Erklär mal jemanden in Worten, weil das sind ja Sprachmodelle, erklär mal jemanden, ohne den Buchstaben zu nennen, den Buchstaben E. Ja, das ist ein Strich, da sind 3 Striche dran. Ja, 2 sind länger, einer ist kürzer. Ach so, ist ein großes E oder ein kleines E? Verdammt, das kleine E.
Ist ein Halbkreis?
Es ist ein Kreis und dann ist da so der eine Strich geht da. Versuch das mal jemandem zu erklären. Das ist wahnsinnig schwierig und deswegen hat das so lange gedauert. Und ja, wir sind im dritten Jahr. Ja, wartet einfach ab.
Da sind wir jetzt immer noch im Bereich, da sollte man vielleicht auch mal ein Auge zudrücken und sich nicht diese Sachen immer rauspicken, um zu sagen, deswegen ist jedes künstliche Intelligenzmodell komplett für den Arsch, sondern dann auch zu sagen, Entschuldigung, ich habe Arsch gesagt, Aljoscha hat gerade so geguckt, deine Tochter hört zu, ich muss es wird rausgeschnitten. Also,
aus dem Internet gelöscht.
Wenn man aber in irgendeiner Art und Weise sagt, ich möchte anfangen, ich möchte gerne, ich habe Lust, aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll bei diesen ganzen Modellen. Andreas, was würdest du raten? Du hast gesagt, in deinem Umfeld gucken und dann, wie geht's dann weiter?
Naja, also erstmal Freunde fragen, was machst du denn damit? So, die meisten haben ja irgendwas ausprobiert und ChatGPT sich auch mal Tipps geben zu lassen, wie benutzen das Freunde, was machen die damit, Arbeitskollegen zu fragen. Ja, im Unternehmen habe ich das schon oft erlebt, dass dann so Chefs um die Ecke kommen und sagen, ja, hier, Frau Müller, kümmern Sie sich mal um die KI. Und dann sucht sich Frau Müller dann irgendeinen Kursus raus und geht dann los und wird dann KI-Master, kriegt dann aus dem Zettel und dann muss sie bei jeder KI-Frage stramm stehen. Das war so früher, ich kannte einen im Unternehmen, da ist der Chef vorbeigekommen und sagte, du kennst dich doch gut mit Computern aus. Der so, ja, und hat ihm dann so ein großes Buch gegeben über Excel und hat gesagt, ja, wenn jemand eine Frage hat, hier, du bist verantwortlich dafür und der hat noch nie Excel benutzt. Und das stand halt immer so mahnend auf seinem Schrank. Und er hatte immer Angst, dass jemand kommt und fragt, was mit Excel los ist.
So wie wenn wir nach Hause kommen, dann auch für WLAN-Router und alles Mögliche zuständig sind, weil wir ja was mit Computern machen.
Dann kommt das Büchlein und dann guckt man da rein und dann guckt man, wie ist das Passwort für, habe ich aufgeschrieben. So.
Hundertprozentig, ja genau, dieser eine Zettel mit den ganzen Passworten.
Genau.
Aber das ist ja auch so, ich beschäftige mich ja unter anderem mit diesen Systemen, weil ich diesen Zeitpunkt, dass ich raus bin aus dem, was passiert in den Systemen und ich die nicht verstehen kann. Ich möchte den so lang wie möglich rauszögern. Deswegen, das ist eine große Triebfeder bei dem, was ich mache, ist, dass ich das verstehen will, damit ich so lang wie möglich nicht auf den Support meiner Enkel angewiesen bin.
Und da sind wir beim Thema abgehängt sein und du redest in deinem Buch über die Zukunft mit KI und dass jeder sich damit beschäftigen sollte, damit man in Zukunft nicht abgehängt ist. Du bist da auch teilweise recht vehement, sodass man vielleicht auch ein bisschen Angst haben kann, wenn man jetzt im Moment sich nicht mit KI noch nicht beschäftigen will. Ne? Das bist du auch mit Absicht, glaube ich. Es ist einfach, es wird eine Zukunft geben, in der künstliche Intelligenz, wahrscheinlich jetzt schon, genauso wichtig ist oder noch wichtiger ist als das Internet, was wir jetzt erleben, richtig?
Ja, also die Wut, ich möchte erstmal auf die Wut eingehen. Ich habe das Buch hier, ich habe das Buch zum größten Teil eindiktiert auf Wanderung. Bin nach England gefahren und habe da in so einem, es nennt sich Resort, es ist ein ziemlich vergammeltes, verfallenes Haus, was aber eine Dampfsauna hat. Das war, ist so richtig quirky Englisch in Somerset.
Also nicht White Lotus.
Nee. Also ist schon die schräge Version. Also gammelig ist nicht richtig, ist aber alles ein bisschen windschief und so. Und die haben aber eine Dampfsauna. Und der große Unterschied zu Deutschen ist, die tragen in der Sauna eine Hose, die Engländer. Und die unterhalten sich. Oh. Und ich war da einen Monat und die haben mich dann, wurde ich immer angesprochen, was machst du denn eigentlich hier? Und da sagte ich, schreibe ein Buch. Und dann haben die gesagt, ah, worüber denn? Ja, über KI. Und dann habe ich in der Sauna mit jeder Menge Menschen gesprochen, was die über KI denken. Und das ist teilweise wirklich, hat mich das so wütend gemacht, dass man sagte, du musst dich damit beschäftigen und deine Annahmen sind so falsch. Und ich bin dann am nächsten Tag oder nachmittags dann über die Hügel gewandert und habe halt diese Texte eingesprochen, Essays eingesprochen und war teilweise wirklich im Rage-Modus, weil ich einfach nicht verstehen konnte, dass sich Menschen nicht damit beschäftigen, aber so falsche Annahmen so fest treffen. Und deswegen liest sich das vielleicht ein bisschen härter. Ich habe es schon noch rausgenommen, also die Schärfe habe ich da rausgenommen. Aber es ist so, dass ich befürchte, dass Menschen abgehängt werden, wenn sie sich nicht damit beschäftigen. Aber es heißt nicht, dass es das andere nicht geben wird. Im Gegenteil, Live-Konzerte werden mehr. Menschen spielen mehr Schach als je zuvor. Es ist so, es wird immer beides geben. Es wird Vinyl geben, es wird echte Musik geben, echte Musiker, echte Sprecher, die man benutzt. Und
wenn wir das wollen, das ist ja keine Schicksalsfrage. Ne? Aber
doch, ich sag dir, Schauspieler zum Beispiel, diese große Angst, wir haben keine Schauspieler mehr. Wir wollen Tom Cruise mit einem dicken Bauch am Strand von Hawaii sehen. Bunte und Gala wird es geben, das wird dir ein KI-Schauspieler, den wird es nie geben, der besoffen aus einer Kneipe rausfällt.
Wenn wir aber in eine Zukunft mit KI gucken und wir sagen, wer sich nicht damit beschäftigen kann oder will, wird abgehängt. Haben wir dann nicht auch so ein bisschen die Verantwortung, uns um diese Leute zu kümmern, die abgehängt werden? Und da rede ich jetzt nicht von VHS-Kursen, wie funktioniert das Internet, sondern, oder doch, vielleicht doch reden wir von VHS-Kursen, KI.
Na, gute alte Telekolleg habe ich ja angesprochen vorhin. Warum nicht einfach mal um 20.15 Uhr einfach mal den Menschen erklären, was für Systeme gibt es, was kann man damit machen? Wirklich im Hauptprogramm, jetzt nicht Samstagnacht, aber wirklich im Hauptprogramm einfach mal Aufklärung zu erschaffen und Hilfe zur Selbsthilfe. Wo findet man das? Wo findet man Informationen? Ich habe im Buch ein paar YouTube-Kanäle aufgezeichnet für Filmemacher, für Menschen, die mit Bildern umgehen wollen, wo jeden Tag oder einmal die Woche eine Sendung gemacht wird auf YouTube, wo die neuesten Tools, die neuesten Entwicklungen zu den Tools stattfinden.
Aber das hieße auch, dass wir an der Haltung was ändern. Im Moment laufen ja noch besser die Sendungen, die halt über die Katastrophen, die Deepfakes, die Ausfälle, die, was weiß ich, Pornografie und so weiter und so fort, über die negativen Seiten primär berichten. Das andere ist vielleicht ein bisschen langweiliger erstmal, aber dann müssten wir, glaube ich, diese Haltungswendung auch nochmal hinbekommen, zu sagen, das geht nicht mehr weg, um dein Buch aufzunehmen, zu sagen, Leute, da ist jetzt was, da steckt eine große Chance drin, da steht auch eine große Gefahr drin, aber lass uns jetzt mal über die große Chance reden und gucken, wie wir eine Haltung dazu aufbauen.
Ja. Ich bin jederzeit bereit, über die Filmrechte zu verhandeln.
Aber Aljoscha, wenn ich höre, wo du immer die ganze Woche rumturnst und wo du überall eingeladen bist, ne, hier mal kurz eine Keynote am Speaken dran, wie man im Emsland sagen würde, im Halbdenglisch. Das heißt aber schon, es sind ja Menschen interessiert, da mehr drüber zu erfahren. Ne? Also wir können jetzt ja nicht so tun, als wäre, ja sagen wir mal, 99% der Menschen nicht an KI interessiert. In meinem Freundeskreis gibt es ja auch viele Menschen, die einfach angefangen haben, sich ChatGPT runtergeladen haben oder Gemini auf dem Handy und machen jetzt damit ihre Finanzen oder haben sich irgendwie beim Kauf ihres letzten Fahrrades beraten lassen. Aber ich finde, finde deine Ansätze in deinem Buch auch so interessant, dass du dann aber auch sagst, da haben wir auch vorhin kurz drüber gesprochen, es wird so kommen, dass das künstliche Intelligenz, und jetzt nehme ich sie mal wieder als Ganzes, uns Jobs wegnimmt im Sinne, also irgendwo Menschen ersetzen wird, irgendwo Menschen unterstützen wird und auch darauf sollten wir als Gesellschaft reagieren.
100%ig, ja. Es wird natürlich auch neue Jobs geben und das war bei der Elektrifizierung so. Es gibt Leute, die waren total glücklich, dass sie die Gaslaternen angezündet haben und haben gesagt, oh Gott, das war der schönste Job, nachts um, weiß ich nicht, 18 Uhr im Winter rauszugehen und die Gaslaternen anzuzünden. Und natürlich gibt es auch Jobs wie Übersetzer oder Menschen, die Texte verfassen, was jetzt eine Transkription seit Jahren schon macht. Gibt es auch immer noch Menschen, die mit dem Knopf im Ohr und so einem Pedal Sachen schneller und langsamer machen und das wirklich per Hand reintippen. Aber das heißt ja, nur weil der Job schön ist, heißt es nicht, dass der nicht sinnvoll auch anders gemacht werden kann. Und natürlich
wird doch ein Schuh draus, genau dann, wenn wir, wie du sagst, Andreas, mit den Tools unseren Job noch besser, noch effizienter machen, vielleicht noch ein interessanteres Angebot für unsere Kundinnen und Kunden anbieten können oder mehr anbieten können, wo wir in der Vergangenheit Probleme hatten mit Fachkräftemangel und so weiter. Und dann Wertschöpfung, also auch mehr damit verdienen, dann haben wir doch auch was zu verteilen. Und dann kann man ja auch diskutieren, wie man da wieder auf der anderen Seite Gutes tun kann, analoge Kunden bedienen kann, vielleicht irgendwas ganz Neues machen kann, sich auf der Straße treffen kann und miteinander reden, was wir alles gerne hätten. Aber wenn du überhaupt nichts machst und keine Wertschöpfung erzeugst, sondern wenn du nur in die USA Tokens bezahlst und zuguckst, wie die da drüben das große Geschäft machen, übrigens
ja,
die
ja.
machen, ist, aber ich sag's jetzt mal, um damit die Storyline passt, ja, dann ist das zu sagen, boah, die sind aber toll, denen zahlen wir dafür, dass die uns diese tollen Dienste geben, das ist das Gegenteil von dem zu gestalten und dann irgendwas zu verteilen zu haben.
Und es entstehen ja auch Jobs. Ich habe jetzt so ein Beispiel noch aus der Pflege. Wir haben gerade ein Riesenproblem, dass es in der Pflege sich teilweise nicht lohnt, bei den Sätzen, die an Ärzte bezahlt werden, Diagnosen in Pflegeheimen zu machen oder Altersheimen. Weil es einfach, das dauert.
Du meinst, da hinzufahren?
Dann dauert es, wenn Oma und Opa sich irgendwie diagnostizieren sollen, die sind nicht mehr so schnell, da ist man mit einem Patienten gerne mal irgendwie dann eine halbe Stunde, Stunde nur mit der Diagnostik beschäftigt. Deswegen lohnt es sich teilweise nicht, für die Ärzte dahin zu fahren. Es gibt jetzt aber Systeme, die dann vor Ort in den Heimen vor Ort Diagnostik machen und die müssen natürlich auch bedient werden von Operatoren. Das heißt, da entstehen neue Jobs. Der Arzt wird immer noch verifizieren, sitzt aber dann zu Hause in seiner Praxis, kriegt die Ergebnisse und sagt, okay, da sehe ich was oder das ist alles gut. Aber es sind dann zwei Menschen vor Ort, die dann den älteren oder den bedürftigen Menschen helfen, die diese Diagnostik mit den Systemen zu machen. Und es entstehen Jobs, von denen wir teilweise noch gar nicht wissen, was für Jobs entstehen.
Ich zitiere nochmal den Gegenwartsphilosophen Helge Schneider, den ich ja oft an der Stelle zitiere. Wer Arbeit hat, der kriegt auch welche. Das wird wahrscheinlich auch so bleiben.
Oder so. Man hat ein Grundeinkommen, ein bedingungsloses, für das du ja auch
wirst. Das würde ich aber, liebe Simin, in einer neuen Folge dann noch anhören.
Okay, ich verstehe.
Wie das genau geht, das könnt ihr alle in meinem Buch nachlesen.
Perfekt. Da hast du den perfekten Abbinder und dieses Buch heißt Das geht nicht mehr weg von Andreas O. Loff. Vielen Dank, Andreas, dass du heute unser Gast warst. Wir sind von einem zum anderen gekommen, aber das liebe ich gerade so. Und wer, sagen wir mal, das stringenter auch noch haben will, kann, wie gesagt, in dein Buch reinschauen. Danke auf jeden Fall.
Danke euch für die Einladung.
Ja, danke, Andreas, war sehr schön.
Das hat sehr viel Spaß gemacht. Mensch, ja, das war ein Gespräch, genauso wie ich es mir gewünscht hatte. Und mich freut auch, dass ihr beide euch so gut verstanden habt. Das habe ich mir nämlich schon fast gedacht, dass ihr da mit ähnlichen Ansichten...
Gefällt. Liebe Simin, vielen Dank dafür nochmal. Aber ich hatte ja noch eine Idee eigentlich mit dieser Folge verbunden. Mhm. Ja, denn wir haben jetzt gesagt, es muss viel über KI geredet werden, ja auch in dieser Folge. Und wir reden in diesem Podcast über KI. Und wir sind ja nur ein kleiner oder wie soll man sagen, vielleicht mittelgroßer Podcast. Ja, wir haben eine treue Hörerschaft. Danke euch allen. Für euch machen wir das hier und machen das sehr, sehr gerne. Aber wir haben jetzt die Idee, vielleicht wie bei den drei Fragezeichen, wer das noch kennt aus den 70er Jahren, eine Telefonlawine haben die damals immer gemacht, wenn die was gesucht haben. Zum Beispiel einen Ford Mustang, einen roten mit einem bestimmten Kennzeichen. Dann hat jeder von den drei Fragezeichen drei Freunde angerufen und die haben wieder drei Freunde angerufen. Und so haben sie dann ganz Kalifornien hinterher, die ganzen Kinder von Kalifornien angerufen. Später war es dann die E-Mail-Lawine. Jeder von euch schreibt eine E-Mail an eine andere Person. Und wir hatten jetzt mal die Idee, ob nicht jeder von euch, der diesen Podcast hört, mal eine weitere Person dazu überzeugen kann oder animieren kann, diesen Podcast zu hören und wollen mal gucken, ob wir damit dann unsere Hörerzahl einfach verdoppeln können. Mhm. Denn auch wir müssen natürlich auf die Quoten gucken im Öffentlich-Rechtlichen, werden da auch ein bisschen natürlich nachgemessen. Und das wäre total cool, wenn ihr das machen würdet.
Ja, genau. Das ist dieses Klassische, was die coolen Podcast-Kids sagen. Abonniert uns und empfehlt uns bitte weiter, wenn ihr das möchtet. Denn wir funktionieren ja hier auch öffentlich-rechtlich bezahlt natürlich, aber auch vollkommen ohne Werbung. Und auch bei uns wäre es natürlich schön, wenn unsere Zahlen einfach weiter steigen und steigen und steigen. Das heißt, wenn ihr unseren Podcast mögt, dann macht genau das, empfiehlt uns weiter mindestens an eine Person und dann senden wir hier noch fröhlich bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, bis Bam. Die KI die Weltherrschaft übernommen hat. Und dann kriegen wir wahrscheinlich...
Wieder in der Hängematte sind.
Yes. Genau. Und dann kriegen wir wahrscheinlich einen guten Posten, weil wir hier die ganze Zeit Werbung für KI machen. Das ist doch perfekt. Wir kriegen den Chef-Hängematten-Posten.
4.000 Euro kriegst du dann Beratungshonorar als KI-Expertin, liebe Simin.
Ey, wir machen noch ein bisschen so weiter und dann kann ich KI-Expertin werden, mein Lieber.
Absolut. Ha, Geschäftsmodell 2 heute. Prima. Wir sehen uns und hören uns nächste Woche.
Jawohl, bis dann.
Bis dahin, ciao.
Ciao.
KI und Jetzt ist ein Podcast von SR, RBB und dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Den Podcast gibt's in ARD Sounds und überall da, wo es Podcasts gibt.
Halt, stopp! Noch nicht abschalten. Ich will euch noch den Podcast von unserem heutigen Gast, Andreas Loff, gemeinsam mit Ingmar Stadelmann empfehlen. Richard, wo erreiche ich dich? Der Podcast quasi zum Podcast. Für alle, denen eine Stunde Lanz und Precht zu lang ist oder die einfach Besseres zu tun haben. Andreas und Ingmar fassen das Wichtigste zusammen, ordnen ein und kommentieren. Mit viel Liebe, aber nicht nur. Hört rein. Jeden Freitag eine neue Folge, überall da, wo es Podcasts gibt.